Willkommen zu Kontext TV. Wirtschaftswachstum gilt für die meisten Politiker als unabdingbar für die Lösung fast aller Krisen der Gegenwart. Ob es die Arbeitslosigkeit, die Schuldenkrise oder die weltweite Armut ist.
Doch seit dem Club of Rome-Bericht, die Grenzen des Wachstums von 1972, gibt es auch Zweifel daran, ob die Wirtschaft immer weiter wachsen kann. Schon heute verbraucht die Menschheit so viele Ressourcen, als ob sie über 1,5 Planeten verfügen würde. Aber es gibt nur einen Planeten. Und auf dem schwinden Wälder, Fischgründe, Gletscher, Tier- und Pflanzenarten in atemberaubendem Tempo.
Der Bundestag beschäftigt sich nun in einer Enquete-Kommission mit der Frage, ob Wachstum tatsächlich mit Wohlstand gleichzusetzen ist. Und ATTAC hat einen Kongress veranstaltet, der sich der Frage widmet, ob und wie eine Wirtschaft jenseits des Wachstums möglich ist. Hier ein Auszug aus der Eröffnungsrede von Vandana Shiva.
We have two options before us.
Wir haben zwei Möglichkeiten vor uns. Entweder wir erkennen an, dass es Grenzen für die Erde gibt, dass wir Teil der Erde sind und beginnen, eine Erdgemeinschaft und Erddemokratie aufzubauen. Oder wir erlauben die vollkommene Verwüstung des Planeten und mit dieser Verwüstung die Auslöschung der menschlichen Art. Und das mit sehr schnellem Wirtschaftswachstum. Das Einzige, wo uns das Wachstumsmodell hinführt, ist unsere eigene Auslöschung. Keine andere Art ist so dumm gewesen, so etwas zu tun. Die Menschheit sollte sicherlich in der Lage sein, sich zu höherer Intelligenz aufzuschwingen, zu höheren Gefühlen, Liebe und höheren Werten. Ich weiß, dass wir das können. Dieser Dinosaurier, dieses falsche Modell muss zusammenbrechen. Lasst uns den Weg dafür ebnen, bevor er zu viel Zerstörung anrichtet.
Unser erster Gast ist Tim Jackson. Jackson ist Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Surrey in England. Er ist außerdem Mitglied der Kommission für nachhaltige Entwicklung, einem unabhängigen Beirat der englischen Regierung. Sein Buch Wohlstand ohne Wachstum erschien im April 2011 auf Deutsch. Wir sprachen mit Tim Jackson auf dem Kongress Jenseits des Wachstums an der Technischen Universität in Berlin.
Willkommen bei Kontext TV, Tim Jackson. Erklären Sie, was mit dem Wort Wachstum oder Wirtschaftswachstum gemeint ist. Und was hat es mit dem Bruttoinlandsprodukt auf sich, mit dem dieses Wachstum gemessen wird? Was genau wird da gemessen und was nicht? Was wächst, wenn wir sagen, die Wirtschaft wächst?
Well, the GDP is a measure of the economic output of the economy, the production of goods and services. And since those goods and services are all consumed by people, people buy them and use them.
Das BIP ist ein Maß für die Wirtschaftsleistung und Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Weil diese Güter und Dienstleistungen von Menschen gekauft und benutzt werden, dient das BIP auch als Maß für den Konsum. Wirtschaftswachstum bedeutet demnach einen stetigen Anstieg des Einkommens, der Güter- und Dienstleistungsproduktion und der Menge dessen, was wir konsumieren. Und das ist heute Gegenstand einer hitzigen Debatte über die Nachhaltigkeit eines Modells, das von einem stetigen Anstieg des BIP ausgeht.
Was wird nicht im Bruttoinlandsprodukt gemessen?
Well, all sorts of things, really. I mean, you don't measure the pollution that you cause in the process of making those goods and services.
Die Umweltverschmutzung durch die Herstellung dieser Güter und Dienstleistungen wird nicht gemessen. Ebenso wenig der Wert der Hausarbeit, der Arbeit, die außerhalb der formellen Wirtschaft geleistet wird. Auch nicht die Qualität der Güter, obwohl das BIP trotzdem ein Stück weit als Qualitätsmaßstab betrachtet wird. Im Wesentlichen ist es jedoch der quantitative Güterdurchsatz einer Volkswirtschaft. Welche Güter wir kaufen, um uns gegen die bei der Produktion anderer Güter verursachten Umweltschäden zu schützen, wird hingegen nicht erfasst. Diese Schutzausgaben werden vielmehr auch als Plus gewertet. Sie werden nicht vom BIP abgezogen. Jeglicher Beitrag zum BIP gilt als positiv. Auch Autounfälle sind gut für das BIP, weil dadurch mehr Krankenhäuser, mehr Werkstätten und mehr neue Autos benötigt werden. Doch die Auswirkungen für das Leben der Menschen fließen nicht ein. Das BIP ist also ein sehr grobes Maß für die Geschäftigkeit in der Wirtschaft, aber nicht für die Qualität, schon gar nicht für die Lebensqualität.
Busyness in the economy, but it's a very poor measure of quality and particularly of quality of life. 1972 wurde die Studie Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome veröffentlicht. Eine neue Version erschien 2004. In den Studien wird ein globaler Zusammenbruch bis zum Jahr 2100 vorausgesagt. Was haben Donella und Dennis Meadow und ihre Kollegen vom Massachusetts Institute of Technology herausgefunden? Wie zuverlässig sind die Daten Und welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Well, I'm glad that you mentioned that it was by 2100 that they predicted that collapse, because a lot of people think that it's by the end of the 2000s that they predicted collapse. And when we didn't see it, they began to say, "Ah, those limits to growth, people, they got it all wrong." But actually, the limits to growth work was the first serious attempt.
Sie erwähnen zu Recht, dass die Prognose des Zusammenbruchs sich auf 2100 bezog. Viele dachten ja, es ginge um das Jahr 2010. Und als nichts passierte, hat man den Autoren vorgeworfen, sich geirrt zu haben. Tatsächlich hat die Studie erstmals darauf hingewiesen, dass unser Wirtschaftswachstum Rohstoffe benötigt und nur unter der Voraussetzung einer intakten Umwelt aus Klima, Wasser, Böden und so weiter funktioniert. Sie haben im Prinzip die Expansionsrate der Wirtschaft, die verfügbaren Rohstoffreserven und die Geschwindigkeit der Ausbeutung dieser Rohstoffe miteinander verglichen, um daraus abzuleiten, wann diese Ressourcen voraussichtlich aufgebraucht oder verpufft sein würden oder wann die Degenerierung der Umwelt ein weiteres Wachstum unmöglich machen würde. Sie stellten zwei Szenarien auf. In dem einen führt das exponentielle Wachstum des Materialdurchsatzes zum Zusammenbruch. Das andere Szenario war eines steigender Effizienz und des Übergangs zu natürlichen Zyklen und damit zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Keines von beiden ist bisher eingetreten. Bemerkenswert ist aber, dass die Arbeiten von 2004 und ein früherer Bericht aus dem Jahre 2000 die statistische Übereinstimmung der Prognosen der Meadows-Studie Grenzen des Wachstums mit der tatsächlichen Entwicklung bewiesen haben. Ihre Voraussagen sind also zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit hoher Genauigkeit eingetroffen. Und jetzt beobachten wir dieselben Ressourcenprobleme, die Sie erstmals in Ihrem Bericht im Jahr 1972 vorausgesagt haben. Sie haben demnach große Weitsicht bewiesen und die Grundlage für eine wichtige Diskussion geschaffen, nämlich darüber, ob das Wirtschaftswachstum vom Rohstoffverbrauch entkoppelt werden kann. Denn eines ist sicher: Wir können dem Planeten nicht mehr an Rohstoffen abnehmen, als er besitzt.
An incredibly important discussion, and in particular a discussion about whether it's possible to decouple economic growth from the throughput of material resources. Because the one thing we know for sure is we can't keep material resources going beyond the capacity of the planet.
Talk about the ecological. Was sind die ökologischen Grenzen des Wachstums in Bezug auf Klimawandel, Biodiversität, Degradation von Böden und andere Faktoren?
Well, in a way, this is about the physics of the system. You take stuff out of the ground and you turn it into products, you sell the products, you use them, and then you throw them away again. So there's a huge throughput of materials. And in almost every area that you look, actually that throughput of materials is beyond anything that we see in nature.
Hier geht es gewissermaßen um die physischen Eigenschaften des Systems. Man entnimmt der Erde Rohstoffe und stellt daraus Produkte her, die verkauft und irgendwann weggeworfen werden. Das bringt einen immensen Materialdurchsatz mit sich, der höher ist als in den Kreisläufen der Natur. Dieser Materialdurchsatz schadet der Umwelt und führt zur Degenerierung der natürlichen Ressourcen. Ein Beispiel ist der Klimawandel. Wie kommt es dazu? Indem wir fossile Energieträger fördern, sie verbrennen und dabei Kohlendioxid in die Atmosphäre entweichen lassen. Dadurch verändert sich die Kohlenstoffkonzentration in der Atmosphäre und das löst den Klimawandel aus. Das ist wohl das bekannteste Umweltproblem. Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir unsere CO2-Emissionen in den nächsten 40 Jahren um etwa 80% senken müssen. In einer von fossilen Brennstoffen abhängigen Wirtschaft ist das kein Kinderspiel. Das bedeutet eine riesige Herausforderung, vor allem technologischer Art. Aber leider ist ja der Klimawandel noch das einfachere Problem. Der Verlust der Artenvielfalt ist deutlich schwerer aufzuhalten und die Wissenschaft ist sich darin einig, dass dieser noch schwerwiegendere Auswirkungen haben könnte als der Klimawandel. Wir sind weiter denn je davon entfernt, das Artensterben einzudämmen und auch weiter als von einem wirksamen Klimaschutz. Dabei geht es um die Konsequenzen der menschlichen Entwicklung auf den Lebensraum der anderen Arten, mit denen wir den Planeten teilen. Wir messen diesen Arten vielleicht keinen großen Wert bei, aber das Fortbestehen unserer Ökosysteme hängt von der Vielfalt dieser Arten ab. Durch ihre fortgesetzte Zerstörung gefährden wir beispielsweise unsere Nahrungsversorgung. Außerdem sind Artenvielfalt und Klima ja eng miteinander verbunden. All diese Probleme hängen unmittelbar zusammen. Wir stehen derzeit vor ökologischen Herausforderungen, wie sie die Menschheit noch nie zuvor gekannt hat.
And indeed, the link between biodiversity and climate is very strong. All of these links, all of these issues tend to be quite strongly linked. These are ecological challenges beyond anything that human society has faced in the past.
Viele Politiker und Ökonomen glauben, dass technologische Innovationen das Problem lösen werden. Sie sprachen bereits über Entkopplung. Viele denken, dass man mit Technologie alle Grenzen des Wachstums, zum Beispiel in der Energieversorgung, überwinden könne. Wie sehen Sie das?
What is decoupling? It's really the idea that we decouple the economic activity, the growth in the measured economic value of the GDP from its material impacts. And so we could do that in a number of ways. We could do it by being more efficient, for example.
Unter Entkopplung versteht man die Loslösung des messbaren Anstiegs der Wirtschaftsleistung, also des BIP, von dessen materiellen Auswirkungen. Das ließe sich unter anderem durch eine effizientere Herstellung von Gütern und Dienstleistungen bewerkstelligen. Oder aber durch die Verlagerung der Produktion von Gütern, die viele Rohstoffe benötigen, hin zu Dienstleistungen, die mit weniger auskommen. Damit würden wir, so hofft man, den Rohstoffverbrauch unserer Wirtschaft senken, ohne auf Wachstum verzichten zu müssen. Wir könnten Umweltschäden und Rohstoffabbau zurückschrauben und somit ein nachhaltigeres Wachstum erreichen. Sie fragen mich nach meiner Meinung dazu. Ich halte es für unbedingt notwendig, unsere Wirtschaftsaktivität vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Aber wird das Wachstum dadurch nachhaltig werden? Ich denke nicht. Das ist nichts als Wunschdenken und Technikgläubigkeit, der Glaube an die Überlegenheit des menschlichen Verstands, der jedes Problem durch passende Technologien beheben kann. In Wirklichkeit sind wir damit in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. Was wir von der Technologie erwarten, ist sagenhaft. Es ist eine Form des magischen Denkens, dass wir all diese Probleme durch Technik lösen könnten. Mehr noch, ich bin der Meinung, dass Gesellschaften wie die unseren keineswegs in der Lage sind, die Entkopplung so schnell zu vollziehen, wie es für eine Nachhaltigkeit erforderlich wäre.
This economic system, this kind of society is totally incapable of decoupling at anything like the rates that we need to remain sustainable.
Woran liegt das?
Because it's driven by very particular system dynamics. It's driven by the dynamics of growth. The growth-based system is not just an accounting measure. It's not just something.
An der speziellen Systemdynamik, die ihnen zugrunde liegt, der Dynamik des Wachstums. Das Wachstum ist mehr als nur eine Größe des Rechnungswesens. Es ist nicht nur eine Variable, die in den Bilanzen als BIP auftaucht. Es ist mehr als nur Technik. Es betrifft die Organisation unserer Gesellschaften. Unsere Gesellschaften sind auf Wachstum gepolt. Wir haben Anreizstrukturen geschaffen, aufgrund derer Firmen wachsen müssen, um zu bestehen. Banken schaffen solche Wachstumsanreize, indem sie Kredite vergeben, deren Zinsen nur durch Wachstum abbezahlt werden können. Auch die Verbraucher haben wir davon überzeugt, dass ein erfülltes Leben einen Überfluss an materiellen Gütern bedeutet, die unaufhörlich durch neue ersetzt werden. Diese Anreizstrukturen wurden nicht zuletzt aufgrund der Wachstumsvernarrtheit der Politik geschaffen, aber sie führen uns in die Irre. Sie eichen das System auf einer Expansion nicht nur des BIP, sondern auch der materiellen Güter und Dienstleistungen. Wir decken vieles mit diesen Gütern ab. Nicht nur unseren Bedarf an Nahrung und Kleidung, sondern auch unser Sozialleben, unsere Teilnahme an der Gesellschaft, unsere seelische Gesundheit und den Sinn unseres Lebens. Alles hängt an diesem materialistischen Wachstumsgedanken. In einer solchen Gesellschaft wird sich die Entkopplung nicht von selbst ergeben.
All tied up with this very, very material concept of growth. So this is not a society in which decoupling comes naturally.
The title of your book is.
Ihr Buch hat den Titel Wohlstand ohne Wachstum. Sie fordern, dass die Gesellschaft einen neuen Weg einschlagen muss. Was meinen Sie damit?
Yeah. Well, the starting point really, you know, is perhaps where I finished before, that we've been persuaded into a situation where material goods deliver. Everything in our lives, deliver our sense of identity, our sense of purpose, our connection to other human beings.
Das setzt da ein, wo ich eben aufgehört habe. Man hat uns weisgemacht, dass materielle Güter uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Unser Selbstverständnis, den Sinn unseres Daseins, die Verbindung zu anderen Menschen. Die Frage drängt sich auf, ist das vertretbar? Ist das der richtige Weg zu Glück und Gemeinwohl? Tut es meinen zwischenmenschlichen Beziehungen gut, wenn ich immer mehr Dinge kaufen muss, um sie aufrechtzuerhalten? Oder kann Wohlstand auch losgelöst von Einkommenssteigerungen und materiellem Wachstum betrachtet werden? Was bedeutet Wohlstand wirklich für uns Menschen? Wir sollten damit anfangen, Einkommen und materiellen Reichtum nicht mehr als Mittel zum Aufbau sozialer Beziehungsgeflechte zu sehen, sondern uns auf das konzentrieren, was uns wirklich wichtig ist. Unsere Familie, unsere Freunde, unser Gemeinwesen, unsere Teilhabe an der Gesellschaft, den Sinn unseres Lebens und unsere Aufgabe in diesem.
Our participation in society, our sense of meaning and purpose, our engagement in life. And these are very fertile ways to think about how we organize society differently. But they rely on a lot of the book.
Das sind ergiebige Denkansätze für eine andere Gesellschaftsordnung. Sie benötigen jedoch, wie ich in meinem Buch zu beschreiben versuche, eine andere Wirtschaftslehre. Eine, die nicht mehr von der Grundannahme eines egoistischen, materialistischen Menschen ausgeht, sondern Raum für ein ganzheitlicheres Menschenbild lässt. Eine, die Investitionen als langfristige Angelegenheit begreift. Sie benötigen auch eine Reform der Finanzmärkte, um diese vorsichtiger und stabiler zu machen und sicherzustellen, dass sie die für unser Überleben notwendigen Umweltinvestitionen tätigen können. Diese neue Wirtschaftslehre muss auch die Unternehmen verändern, ihren Umgang mit Eigentum, die Bewertung ihrer Gewinne und ihrer Finanzierung. Auch das ist keine leichte Aufgabe. Sie fordert ein Überdenken unserer Wirtschaftsordnung von uns, damit diese die wahre Bedeutung von Wohlstand für uns besser widerspiegelt. Denn das englische Wort Prosperity stammt eigentlich vom lateinischen Wort für Hoffnung ab. Ironischerweise haben wir die Hoffnung gegen mehr Einkommen eingetauscht, was heißt, dass wir um des höheren Einkommens willen unsere Hoffnung auf künftiges Glück zerstören. Ich rufe dazu auf, zu einem Wohlstandsbegriff zurückzukehren, der Hoffnung für die Zukunft gibt.
We're in the process of undermining hope by destroying the conditions for future well-being. So my argument, my call really is to reclaim an idea of prosperity that really does give us some hope for the future.
How can corporations and banks be made work for the common good?
Wie kann man Banken dazu bringen, für das Gemeinwohl zu arbeiten? Im Moment sind sie vor allem an der Maximierung des Profits ausgerichtet und das führt nicht unbedingt zu ökologisch und sozial sinnvollen Investitionen. Was kann getan werden, um Banken in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen?
Well, some companies are beginning that path and some companies, you know, for example, within the investment sector you have something called ethical investments and these are companies which will forego certain kinds of investment because they degrade the natural environment or they're too polluting or they're socially undesirable. So this is the beginning.
Einige Unternehmen schlagen bereits diesen Weg ein, indem sie beispielsweise ethisch vertretbare Formen der Geldanlage den Vorzug geben und andere vermeiden, weil sie der Umwelt schaden oder sie verschmutzen oder aus gesellschaftlichen Gründen abzulehnen sind. In Ansätzen hat die Wirtschaft also begonnen, aus sich selbst heraus Veränderungen herbeizuführen, die jedoch nicht weit genug gehen. Hinzu kommt, dass ethisch motivierte Entscheidungen für ein Unternehmen oft Wettbewerbsnachteile mit sich bringen. Was muss sich also ändern? Wir müssen Unternehmen, die nach ethischen Grundsätzen entscheiden, gezielt fördern, indem wir Mechanismen in Gang setzen, die ein solches Verhalten begünstigen. Und wir müssen über die Organisationsform der Aktiengesellschaft nachdenken und darüber, ob diese eine angemessene Struktur für Unternehmen in einer nachhaltigen Welt ist. Oder ob wir die treuhänderische Pflichtgewinnerwartung der Anteilseigner ohne Rücksicht auf die Kosten für die Gesellschaft zu erfüllen, revidieren müssen. Eigentlich versteht es sich von selbst, dass wir finanzielle Strukturen oder Eigentumsformen, die zur Bereicherung einer Minderheit führen und Raubbau an der Umwelt betreiben, nicht dulden sollten. Wir sollten Strukturen aufbauen, welche die Umwelt schützen. Die Gewinne sollten der Gemeinschaft zurückgegeben werden. Es geht um die Schaffung von sozialverträglichen Anlageformen, die das Gemeinwohl und die Lebensgrundlage der Menschen schützen. Es gibt eine Fülle möglicher Ansatzpunkte. Einerseits die Unterstützung kleiner Betriebe, die bereits das Richtige tun. Oder die Schaffung eines Umfelds, in dem die ethisch operierenden Unternehmen in verschiedenen Branchen gedeihen und überleben können. Andererseits geht es um Sanktionieren eindeutig schlechten, rücksichtslosen und risikoreichen Verhaltens. Man kann verhindern, dass der Finanzsektor weiterhin das Geld der Leute in hochriskante Profitgeschäfte steckt und erwartet, dass für Verluste der Staat aufkommt und sich damit auf Jahrzehnte belastet. Um unsere Wirtschaftsordnung zu verändern, sind verschiedene Eingriffe denkbar, von einem anderen Ernährungssystem bis hin zu politischem Aktivismus.
Nourishment to political activism, really to create change in our economic institutions.
Critics of the degrowth movement argue. Gegen Wachstumskritik wird oft eingewendet, dass die Arbeitslosigkeit stiege, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst. Wie denken Sie darüber?
It's why it's a dilemma in some ways. The dilemma of growth is a dilemma because growth is unsustainable, but degrowth tends to be unstable. We don't know how to make economies work when they're not growing. Now, this is actually a very interesting, when you look at it more deeply, it turns out that degrowth is unstable in a growth-based economy.
Das ist ja gerade das Verfahrene an der Situation. Wachstum ist nicht nachhaltig, aber ein Nullwachstum ist tendenziell instabil. Wir wissen nicht, wie man Volkswirtschaften ohne Wachstum am Laufen halten kann. Interessanterweise stellt man bei genauerem Hinsehen jedoch fest, dass Nullwachstum nicht per se, sondern nur innerhalb einer wachstumsbasierten Wirtschaft instabil ist. Eine Stellschraube, an der man drehen muss, um Nullwachstum stabil zu machen, ist die der Arbeitsplätze. Das Problem ist gewissermaßen arithmetischer Art. Weniger Wachstum führt lediglich zum Verlust von Arbeitsplätzen, weil wir ständig die Arbeitsproduktivität steigern. Jeder Arbeiter muss von Jahr zu Jahr mehr schaffen und daher muss unsere Wirtschaft wachsen, denn sonst brauchen wir im nächsten Jahr weniger Arbeitskräfte, um die gleiche Menge an Arbeit zu verrichten. Dann verlieren Menschen ihren Job, müssen von Arbeitslosengeld leben und können weniger konsumieren, wodurch wiederum weniger Arbeitskräfte benötigt werden. Das macht aus dem positiven Wachstumskreislauf einen Teufelskreis, der zum Zusammenbruch führt. Das ist die Gefahr einer wachstumslosen Wirtschaft, dass durch eine Steigerung der Arbeitsproduktivität die Beschäftigung zurückgeht und das System kollabiert. Dagegen kann man rein arithmetisch gesehen zweierlei unternehmen. Einerseits bei steigender Produktivität der Arbeit die Arbeitszeit reduzieren und die vorhandene Arbeit gerechter verteilen, anstatt Leute zu entlassen. Die mit Arbeit überlasteten Menschen geben Arbeitszeit an die Arbeitslosen ab. Eine solche Politik ist sinnvoll, weil sie nicht auf eine Vergrößerung der Wirtschaft setzt, um Arbeitsplätze zu sichern, sondern Produktivitätsgewinn in Zeitgewinn umwandelt. Sie war bereits seit den frühen klassischen Ökonomen vor knapp 100 Jahren bestens bekannt und ist absolut vertretbar. Aber das arithmetische Problem lässt sich noch auf andere Weise angehen, indem man fragt, warum wollen wir die Arbeitsproduktivität ständig erhöhen? Denn sicherlich möchte niemand gewisse unangenehme Arbeiten erledigen und diese sollte man den Menschen erleichtern oder ersparen. Aber es gibt ebenso Arbeiten, bei denen es auf die menschliche Arbeitskraft ankommt, etwa bei der Beziehung eines Arztes zu seinem Patienten, eines Lehrers zu seinen Schülern oder eines Sozialarbeiters zu dem, den er betreut. Das alles sind menschliche Dienstleistungen, die unsere Lebensqualität erhöhen und für die ein Streben nach mehr Arbeitsproduktivität keinen Sinn ergibt, da sie ja erst durch die von Menschen verrichtete Arbeit ihren Wert erhalten. Damit bieten sich zwei Möglichkeiten des Nullwachstums. Einerseits kürzere Arbeitszeiten und andererseits eine Verlagerung der Arbeit auf Bereiche, in denen die Produktivität nicht steigt und die somit Arbeitskraft in der Wirtschaft binden können. Das ist ein sehr aussichtsreicher Weg zur Überwindung des Dilemmas und zur Verwirklichung von Nullwachstum in einer anderen Wirtschaftsform.
So here is actually another route towards a possible degrowth economy. One route is to work less, the other is actually to work in jobs which don't increasingly chase labor productivity, which absorb labor into the economy. And this actually is a very, very fruitful avenue for overcoming that dilemma, for actually making something like degrowth possible in a different kind of economic system.
Welche Kräfte verhindern einen Übergang?
The forces that prevent that transition are complex and interlinked, but one of
die behindernden Kräfte sind komplex und miteinander verwoben. Eine davon ist die Struktur und Funktionsweise der Finanzmärkte. Sie erwarten von Investitionen kurzfristige und hohe Renditen und lassen dabei die tatsächlichen Kosten für die Gesellschaft außer Acht. Dieses Finanzsystem ist von Grund auf unfair. Es schanzt einer Minderheit Profite zu und geht dafür moralisch vollkommen inakzeptable Risiken ein. Und das hat uns vor 2 Jahren an den Rand des Abgrunds gebracht. Hiervon geht eine starke, hemmende Kraft aus und Reformen sind dringend notwendig. Und auch die Unternehmen sind durch die Art und Weise, wie sie ihre Geschäftstätigkeit finanzieren, eng an diesen Finanzsektor gebunden. Sie stecken in der Falle, weil sie wachsen müssen, um zu überleben und ihre Produktion steigern müssen, um ihre Schulden bei der Finanzwelt abzubezahlen. Und was sie produzieren, müssen sie auch verkaufen. Also machen sie uns als Verbrauchern weiß, dass wir ihre Produkte brauchen. So entsteht eine Kette, in der wir überredet werden, Geld, das wir nicht haben, für Dinge auszugeben, die wir nicht brauchen, um Menschen, die uns egal sind, vorübergehend zu beeindrucken. Diese Anreizkette ist ebenso pervers wie wirkungsvoll. Das sind die Kräfte, die wir aushebeln müssen.
Well, it's a kind of, you know, we're being persuaded to spend money we don't have on things we don't need, to create impressions that don't last on people we don't care about. It's a perverse set of incentives, but it is a very powerful set of incentives, and those are the forces that we need to dismantle.
Ist eine nicht wachsende Wirtschaft im Rahmen einer kapitalistischen Ordnung und globaler Konkurrenz möglich?
The one thing that you can say about, I think in a way I prefer not to be too drawn into the question of capitalism versus, because
ich möchte mich ungern auf die Systemfrage festnageln lassen, denn die Debatte dreht sich immer um die Dichotomie zwischen Kapitalismus einerseits und Kommunismus als einziger Alternative. Diese Dichotomie halte ich jedoch für irreführend, zumal das erfolgreichste kapitalistische Land ja ein kommunistisches ist, nämlich China. Ich halte diesen Gegensatz in der heutigen Welt also für überholt. Aber Ihre Frage ist berechtigt. Kann der Kapitalismus den Übergang bewerkstelligen? Um nicht in Wortklauberei zu verfallen, würde ich die Antwort lieber so formulieren. Die gegenwärtige Form des Kapitalismus kann den Übergang nicht leisten. Daher müssen wir unbedingt die Art und Weise, wie Renditen erwirtschaftet und berechnet werden, verändern. Wir müssen die Eigentumsstrukturen reformieren und das Vorrecht der Kapitaleigner abschaffen, die Überschüsse zu ihren Gunsten zu verteilen. Hier sind Reformen notwendig. Sie betreffen die Finanzmärkte, die Gewinnmaßstäbe, die Eigentumsstrukturen und die Rechte und Pflichten der Unternehmen am Markt. Und dann drängt sich die Frage auf, ist das System dann immer noch ein kapitalistisches? Ich glaube, man kann es nennen, wie man möchte. Wenn jemand den Namen Kapitalismus mag, meinetwegen. Fest steht jedoch, dass es nicht mehr die heutige Form des Kapitalismus sein wird, denn die hat sich überlebt.
And I suppose, you know, it is what you call it. If you want to call it capitalism because you like the name, then I would be fine with that. But the one thing is clear, it's not this kind of capitalism. This kind of capitalism has reached the end of the line.
Das war Tim Jackson, Autor des Buches Wohlstand ohne Wachstum.
Die Wachstumsfrage wird politisch sehr kontrovers diskutiert, auch innerhalb von Parteien und sozialen Bewegungen. Doch worum geht es bei dieser Auseinandersetzung genau? In der Technischen Universität Berlin sprachen wir mit Michael Dauderstedt, Leiter der Abteilung Wirtschaft und Soziales bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, die den Kongress Jenseits des Wachstums mitveranstaltet, und Nico Pech, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Oldenburg.
Herzlich willkommen zu Kontext TV. Herr Dauderstedt und Herr Pech. Herr Dauderstedt, man spricht ja auch von Entkopplung, wenn es darum geht, pro erwirtschafteten Euro weniger Ressourcen zu verbrauchen. Nun haben wir in der Vergangenheit gesehen, relative Entkopplung findet statt, also pro Euro etwas weniger Ressourcenverbrauch, aber absolute Entkopplung, das heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter wächst und der Ressourcenverbrauch dramatisch schrumpft, das haben wir in der Geschichte noch nicht gesehen. Wie ist das soll das in Ihren Augen möglich sein, eine so dramatische absolute Entkopplung zwischen Bruttoinlandsprodukt und Ressourcenverbrauch zu schaffen?
Also da, denke ich, muss man wahrscheinlich zwischen zwei Typen von Ressourcenverbrauch unterscheiden. Also beim CO2-Ausstoß, denke ich, muss man doch massiv regulierend eingreifen und auch industriepolitisch und so weiter eingreifen, um das zu reduzieren. Bei dem Verbrauch von Ressourcen, die mit Marktpreisen gehandelt werden, würde ich sehr viel stärker auch auf den Preismechanismus vertrauen.
Herr Pech, Ihre Einschätzung dazu. Können wir weiter wachsen und den Ressourcenverbrauch so dramatisch senken, wie das Wuppertal-Institut und andere sagen, dass wir es müssten?
Was wir erlebt haben während der letzten etwa 4 Jahrzehnte, also seit dem Club of Rome-Bericht, in puncto Entkopplungsversuche, hat bestenfalls zum Scheitern geführt und in allen anderen Fällen sogar zu einer Verschlimmbesserung. Das erleben wir jetzt gerade im Bereich Energie. Dass die CO2-Mengen in Deutschland pro BIP-Einheit gesunken sind, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die CO2-Mengen, die durch deutschen Konsum und deutsche Mobilität verursacht wurden, immens gestiegen sind. Die umweltökonomische Gesamtrechnung, über die wir verfügen, um solche Zahlen zu berechnen, umfasst leider nicht die CO2-Verbräuche, die wir durch unseren Konsum und unsere Mobilität in Indien, in China und anderswo verursachen. Wenn man das einrechnen würde, dann würde einem erst klar, was wir hier eigentlich in Deutschland veranstalten. Es ist also quasi eine globale Verlagerung der CO2-Produktion, die immer intensiver wird. Damit beschäftige ich mich sehr intensiv. Und die Entkopplung in Deutschland funktioniert nicht nur nicht, sondern es wird das genaue Gegenteil gemacht. Das Kraftwerk in Moorburg beispielsweise, das jetzt gebaut wird, hat eine Leistung von 1,62 Gigawatt. Da können Sie 2 bis 3 handelsübliche Siede- oder Druckwasserreaktoren aus der Atomenergie reinschieben, um auf diese Leistung zu kommen. Dieses Kraftwerk alleine verursacht so viel CO2 wie ein einziges lateinamerikanisches Land, nämlich Bolivien. Was wir insgesamt an Braun- und Steinkohlekraftwerken im Moment aufbauen, was kaum mehr verhinderbar ist, nach Abzug aller Kraftwerke, die wir verhindern konnten durch Bürgerproteste, beläuft sich auf eine Gesamtkraftwerksleistung, also Braun- und Steinkohle, auf etwa 20 bis 21 Gigawatt. Wir machen das genaue Gegenteil. Die Bundesrepublik wird aufgerüstet mit Anlagen zur Produktion von CO2 aus nur einem einzigen Grund, weil wir nicht sparen wollen, weil wir uns nicht lösen wollen von einem Wohlstandsmodell, von dem inzwischen jedes Kind verstehen kann, dass es CO2, Flächen, Abfall, ressourcenträchtig ist, ohne Ende. Also eine Entkopplung ist da überhaupt nicht in Sicht.
Sie haben eine Vision einer großen Schrumpfung der Wirtschaft. Wie stellen Sie sich das vor für Beschäftigung? Wie sollen die Menschen ihren Lebensunterhalt bestreiten in einer schrumpfenden Wirtschaft?
Ich habe nicht die Vision einer schrumpfenden Wirtschaft, sondern würde nach allem Wissen und Gewissen, was ich so als Wissenschaftler zum Besten geben kann, sagen, dass allein das Peak Oil und Peak Everything Phänomen dazu führt, dass der Wirtschaft genau das bevorsteht, was man auch als Schrumpfung bezeichnen könnte. Und nehmen wir mal an, es käme tatsächlich dazu. Natürlich könnten wir vorauseilend schon jetzt üben, wie es sich lebt, wie man dann noch produzieren kann, wenn wir eine, wie ich es nenne, Postwachstumsökonomie dann umsetzen, ja, um also diesem Kollaps zuvorzukommen und die ganzen Irritationen, Friktionen und Verwerfungen zu vermeiden. Aber kommen wird das, was ich als Postwachstumsökonomie bezeichne, so oder so. Nehmen wir mal an, das liefe auf eine Halbierung dessen hinaus, was wir heute als modernes industrielles Wirtschaften bezeichnen, dann ist die erste Nachricht eine schlechte, nämlich wir haben weniger Arbeitszeit. Aber Halbierung würde dann heißen, dass wir im Durchschnitt vielleicht noch pro Person 20 Stunden arbeiten können. Das wäre kein Desaster bei dem gigantischen Konsumwohlstand, den wir uns jetzt schon im Prinzip leisten, vor allem auch was den Mobilitätsbereich anbelangt. Wenn wir diese verbliebene Arbeitszeit also gerecht verteilen, bekommen sogar trotz dieses Schrumpfungsprozesses Menschen eine Chance, die jetzt gar keine Arbeit haben. Denn da hat Herr Dauderstedt ja recht. Wir müssen uns um diese Menschen kümmern. Da haben wir keinen Dissens. Aber das Schöne ist, dass vor allem diese 20 frei gewordenen Stunden hergenommen werden können, um ohne Geld, ohne Industrie im sozialen Nahraum, also auf der lokalen Sphäre, wieder handwerklich, manuell, substanziell, kraft eigenen Geschicks beizutragen zu den Daseinsgrundfunktion, sich wieder selbst zu versorgen. Dazu zählen nicht nur die Community Gardens, die Transition Towns, dazu zählt auch eine Form von urbaner Subsistenz, die eben bedeutet, dass sich Menschen die geringere Quantität der dann noch verbliebenen Industrieprodukte, dass sie sich diese Dinge teilen, dass sie durch Achtsamkeit, durch eigenes handwerkliches Geschick dafür sorgen, dass die Nutzungsdauer verlängert wird. Weil dann verzichten wir nämlich nicht, sondern entrümpeln praktisch. Dann brauchen wir weniger Geld und weniger Produktion. Wir ersetzen dann diese arbeitsteilige und geldspeiende Produktion durch eigenes Zutun, durch eigene Subsistenzinputs, eigene Zeit, eigenes Handwerk und soziale Interaktion. Das heißt, an die Stelle der Industrieproduktion tritt die soziale Beziehung. Das nenne ich Revolution. Diese Revolution des 21. Jahrhunderts werden wir brauchen.
Herr Dauderstedt, was sagen Sie zu dieser Vision einer Gesellschaft mit weniger Konsum, weniger Arbeitszeit? Ist das etwas Erstrebenswertes oder kann es funktionieren?
Also unsere Vision ist eigentlich eher, würde ich sagen, fast in die andere Richtung. Statt urbaner Subsistenz eher noch Tätigkeiten, die bis jetzt in der Subsistenz laufen, wie zum Beispiel die Kinderbetreuung, in professionalisierte, qualifizierte Markterwerbstätigkeit umzuwandeln, wodurch dann das BIP steigen würde, in der Tat, ich glaube nicht, dass es unbedingt mehr Ressourcen in dem Sinne braucht, weil zum Beispiel ein Trampolin, was dann alle Kinder benutzen können, statt dass in jedem Hinterhof ein Trampolin steht, eben auch sparsamer mit Ressourcen umgeht. Aber vor allen Dingen kommen damit auch Kinder zu einem Trampolin, die sonst zu gar keinem Trampolin kommen könnten. Und diese schichtspezifische Abhängigkeit der Bildungskarrieren in Deutschland ist für mich ein Desaster, dass zum Beispiel durch insbesondere auch schon Betreuung im unter dreijährigen Bereich behoben werden muss, wo qualifizierte und professionalisierte Kräfte daran arbeiten, dass alle Kinder die gleichen Chancen kriegen. Denn wir wissen, dass zum Beispiel Intelligenzentwicklung und sowas alles in dieser Phase massiv beeinflusst wird. Und wenn wir das sozusagen der urbanen Subsistenz der Unterschicht überlassen, dann befürchte ich, werden wir weiter die Probleme haben, die wir jetzt schon haben.
Herr Pech, Sie haben eben den Kopf geschüttelt, als davon die Rede war, Bereiche wie Erziehung weiter zu professionalisieren und zu monetarisieren. Warum?
Für mich ist das eigentlich eine Negativvision, weil das den Grad der Fremdversorgung, der Abhängigkeit davon ständig von außen Geld oder Versorgungsleistungen transferiert zu bekommen, natürlich steigt. Das heißt, der Mensch als fremdversorgtes Individuum, ein Individuum, das nicht mal mehr seine Kinder selbst erziehen soll, selbst das wird einem als Fähigkeit ja dann aberkannt, weil man sofort zeigen kann, es gibt da irgend so eine Professionalisierung, die einen zumindest technisch gemessen irgendwie übertrifft, was die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen anbelangt. Das ist die Wachstumsmaschine, indem man alles, was vormals gar kein Geld gekostet hat und was also in den nahegelegenen Sozialstrukturen vollführt werden konnte, indem man es jetzt kommerzialisiert. So kann man in der Tat natürlich auch weiteres Wachstum haben.
Viele Länder, nicht nur in Europa, aber auch in Europa inzwischen, leiden unter einer großen Schuldenlast. Durch die Finanzkrise jetzt massiv verstärkt. Auch viele Städte und Kommunen, zum Beispiel in Berlin, leiden unter großen Schulden. Kann man ohne Wachstum überhaupt aus dieser Schuldenfalle herauskommen?
Man kann überhaupt nur ohne Wachstum aus dieser Schuldenfalle herauskommen. Das Gros der immensen Subventionen, ja, derer sich die europäischen Regierungen betätigen, aber die EU als Ganzes natürlich auch, das sind ja Quantitäten, die sind inzwischen legendär. Da fehlen einem ja die Begriffe, die Dimension, um das zu ermessen. Nehmen wir nur den Agrar- und den Verkehrssektor beispielsweise. Auch die Bauindustrie profitiert enorm davon. Es gibt so viele versteckte Subventionen, dass man fast alle Industriebereiche da in gewisser Hinsicht nennen kann. All diese Subventionen dienen dazu, eine Wachstumsmaschine am Laufen zu halten, die sonst schon gar nicht mehr so gut funktionieren könnte. Das heißt, man würde geradezu zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wenn man diesen Subventionsdschungel endlich mal durchforsten würde, dann würde man zur Konsolidierung der staatlichen oder fiskalischen, auch auf kommunaler Ebene, Haushalte beitragen und würde gleichzeitig eine Wachstumsbremse haben. Wenn man sich anguckt, in was für absurde Projekte heute noch Subventionen reingepumpt werden, also gerade jetzt in Rheinland-Pfalz, wo ein Flughafen, das klimaschädlichste, was es gibt auf diesem Planeten, ein Flughafen, der defizitär ist, bei der Flughafendichte, die wir schon haben, jetzt von der neuen Landesregierung subventioniert werden soll. Eine Brücke, ja, über die Mosel oder die Küstenautobahn, ja, oder die Stadt, in der ich lebe, wo noch Gewerbegebiete ausgewiesen werden, in einer schrumpfenden Gesellschaft, die schon jetzt gestresst ist durch ihren Wohlstand. Also dann würde man sogar drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Nicht nur zur Entschuldung der Haushalte beitragen, nicht nur Wachstumsbremsen sozusagen betätigen, sondern vielleicht sogar auch noch die Menschen entstresster und die Ökosphäre stabiler werden lassen. Also dieser Widerspruch, der da oft aufgebaut wird, der ist letzten Endes mehr so eine Art, Vorwärtsverteidigung eines Argumentes, das überhaupt nicht funktioniert.
Herr Dauderstedt, können wir ohne Wachstum oder gar in einer schrumpfenden Ökonomie aus den Schulden herauskommen?
Grundsätzlich ja. Man muss ja sehen, jeder Schuld steht ja ein entsprechendes Vermögen gegenüber. Das ist ja die Leute, die Staatsschulden sind ja auf der anderen Seite das Vermögen von Staatsschuldtitelbesitzern. Und die Frage ist, wie organisieren wir einen Ressourcenstrom von diesen Staatsschuldtitelbesitzern an den Staat? Da würde ich zum Beispiel mal an Vermögenssteuer, an Erbschaftssteuer denken. Es werden jährlich ungefähr 200 Milliarden in Deutschland vererbt. Dieses Einkommen wird marginal nur besteuert, obwohl es leistungsfrei ist. Aus meiner Sicht ein Ansatzpunkt, wo man sofort mal die Einnahmen des Staates erheblich erhöhen könnte und den Schuldenabbau beschleunigen.
Die Bewohner reicher Länder wie Deutschland verbrauchen etwa 80% der globalen Ressourcen, stellen aber nur 20% der Weltbevölkerung. Zugleich sind Menschen in Entwicklungsländern besonders hart vom Klimawandel und Umweltschäden betroffen. Die UN rechnen mit bis zu 200 Millionen Klimaflüchtlingen bis zum Jahr 2050. Es scheint, als müssten die Ärmsten der Welt die Zeche für das Wachstum der Reichen zahlen. Unser Gast im Studio ist nun Vandana Shiva. Sie ist Physikerin und weltweit bekannt als Frauenrechtlerin und ökologische Aktivistin. 1993 erhielt sie den alternativen Nobelpreis. Welcome to Context TV.
Willkommen bei Context TV, Vandana Shiva. Frau Shiva, Sie halten heute die Eröffnungsrede für den Kongress Jenseits des Wachstums. Warum, denken Sie, müssen wir uns auf einen Weg jenseits des Wachstums begeben?
I think it should have been clear that we need to go beyond growth all along, but after 2008.
Ich denke, dass schon lange erkennbar ist, dass wir uns auf einem Weg jenseits des Wachstums machen müssen. Aber nach 2008, als die Finanzblase platzte, als sich zeigte, dass die Instrumente, die zu Wachstum führen sollen, vollkommen von der Realität abgekoppelt sind und zugleich so viel Leid für die Menschen brachten, seit dieser Krise weiter über Wachstum zu sprechen, bedeutet, weiter in einer Illusion zu leben. Der erste Grund, warum es notwendig ist, sich jenseits des Wachstums zu begeben, besteht darin, dass Wachstum, national und international, nur kommerzielle Transaktionen misst. Es lässt die gesamte Fülle an Produktivität der lokalen Ökonomien aus. Es kümmert sich nicht um die unglaubliche Produktion von Gütern und Dienstleistungen der natürlichen Ökosysteme. Der zweite Grund, warum wir jenseits des Wachstums denken müssen, liegt darin, dass Geld der einzige Gradmesser für Wachstum ist. Geld reproduziert sich heute selbst. 3 Trillionen Dollar werden täglich um die Welt geschickt. 70 Mal mehr als die zur Verfügung stehenden Güter und Dienstleistungen. Geld ist zu einer Illusion geworden. Es gibt noch einen dritten Grund. Wenn ein Land sagt, dass es 10% Wachstum habe, dann wird niemals erzählt, wohin die Anhäufung von Reichtum gegangen ist. Indien gehört zu den herausragenden Wachstumsökonomien und doch schaffen wir gleichzeitig eine ungeheure Ungleichheit. Und zwar in einem Maße, das wir bisher nicht gekannt haben und das zu einer Bedrohung für unsere politische Stabilität geworden ist.
Talk about the connection between growth and consumption. For example, here in Germany, on the one hand.
Worin besteht die Verbindung zwischen Wachstum und Konsum in Industrieländern wie Deutschland und den Folgen in Entwicklungsländern wie Indien? Wie sind die Menschen dort betroffen von den Folgen unseres Lebensstils hier?
Just before I came to the studio, I had a coffee in my hotel. I hadn't had lunch, so I asked if they had a croissant or something. They didn't, but they had a little biscuit, tiny, thin little biscuit, wrapped in aluminium. Each individual biscuit with its own coating of aluminium.
Bevor ich ins Studio kam, habe ich einen Kaffee im Hotel getrunken. Ich hatte kein Mittagessen, daher fragte ich, ob ich ein Croissant oder so etwas bekommen könnte. Es gab nichts dergleichen, aber stattdessen bekam ich ein kleines Plätzchen, das in Aluminium eingepackt war. Jeder einzelne Keks hatte seine eigene Aluminiumhülle. Dieses Aluminium entsteht irgendwo in den Niamgiri-Bergen im Bundesstaat Orissa. Es hat seinen Ursprung in Bauxit. Konsumismus an einer Stelle der Welt bedeutet, einen ökologischen Fußabdruck irgendwo anders auf dem Planeten zu hinterlassen. Und die Globalisierung hat es geschafft, dass für jede Aluminiumverpackung, die wir hier verbrauchen, die Folgen an die dritte Welt weitergegeben werden. Dort hat sich die ressourcenintensive, umweltverschmutzende und energieverschwendende Industrie hin verlagert. Deutschland war einmal das Zentrum der Stahlproduktion der Welt. Zeigen Sie mir heute ein laufendes Stahlwerk in Deutschland. Aber Orissa, einer unserer wichtigsten indigenen Kulturregionen, ist heute übersät mit Aluminium- und Stahlfabriken. Und überall, wo eine dieser Fabriken gebaut wird, leisten Menschen Widerstand. Bauern wollen ihr Land nicht abgeben, wie im Fall des Stahlkonzerns POSCO, wo 20 Polizeibataillone stationiert sind, um die Bauern von ihrem Land zu vertreiben, um eine 100% auf den Export ausgerichtete Stahlfabrik zu bauen. POSCO ist scheinbar ein koreanisches Unternehmen, aber tatsächlich gehört es der Wall Street. Der überwiegende Teil der Aktien wird von der Wall Street gehalten, 5% davon vom US-Investor Warren Buffett. Bauern in dieser Region verdienen viel mit dem Anbau der Betelnusspalme, einer Weinart. Die Betelnusspalme wird nicht als globales landwirtschaftliches Handelsgut geführt, sie ist auf Indien begrenzt. Sie wird nicht einmal in unseren nationalen landwirtschaftlichen Statistiken aufgelistet. Aber ein kleiner Bauer macht 4 Millionen Rupien pro Morgen Ackerland. Die Betelnussbauernhöfe sind sehr klein von der Fläche, aber die Bauern verdienen eine Menge. Dieser Wohlstand wird von der Polizei zerstört. Jede neue Stahlproduktion, die irgendwo auftaucht, zerstört eine Gemeinschaft, wie zum Beispiel in den bauxithaltigen Bergen von Niamgiri, wo die indigenen Stämme der Dongriakont leben. Diese Stämme leisten Widerstand gegen den Bergbau und wir unterstützen sie dabei. Wir haben Solidaritätsaktionen durchgeführt. Wir versuchen, die politischen Systeme in Indien zu beeinflussen, indem wir zeigen, dass dieser Berg eine wichtige Wasserquelle ist. 32 Flüsse haben dort ihren Ursprung. Der Berg gilt sogar als eine Quelle des Universums. Niamgiri heißt der Berg, der sich dem universalen Gesetz gegenüberstellt. Die Dongriakont sagen, dass wenn der Berg zerstört wird, die Welt zerstört werde. Oder nehmen Sie Ihre Kleidung. Wenn Sie heute Baumwolle anhaben, dann wird davon wahrscheinlich 95% toxische Baumwolle sein. Es ist genetisch veränderte BT-Baumwolle von Monsanto. Indien ist die Wiege der Baumwolle. Wir haben unsere Freiheit zu Gandhis Zeiten mit Baumwolle gesponnen. Heute sind 85% der Baumwolle gentechnisch verändert. Sie enthalten ein toxisches Gen. Für diese Baumwolle muss man Lizenzgebühren zahlen. Jährlich werden 10 Milliarden Rupien, etwa 170 Millionen Euro, von armen indischen Bauern eingefordert, die dadurch in die Schuldenfalle getrieben werden. Viele verschuldete Bauern verzweifeln und bringen sich schließlich um. Eine 250.000 Bauern in Indien hat Selbstmord begangen, die meisten davon im Baumwollgürtel. Der größte Anteil der Baumwolle ist genveränderte Monsanto-Baumwolle. Daher stammen die Hemden, die Sie hier kaufen.
Sie erwähnten schon die extremen Wachstumsraten in Indien und Indien wird oft auch von den Finanzmärkten für dieses Wachstum gelobt. Als ich kürzlich in Indien war, war ich verblüfft und schockiert über das Ausmaß von Armut und Umweltzerstörung. Wer profitiert vom Wachstum in Indien und wer nicht? Und ist Wachstum der beste Weg, um die Armut zu beseitigen?
Because growth only measures commercial transactions.
Weil Wachstum nur die kommerziellen Transaktionen misst und die Abnutzung der Natur, die Zerstörung von Leben und von Lebensräumen der Armen außer Acht lässt und externalisiert, ist Wachstum tatsächlich ein Prozess, der Armut herstellt und vertieft, statt Armut zu bekämpfen. Vor 2 Tagen war ich mit Bauern des Dorfes Batabasol zusammen. Der Ort ist in der Nähe von Delhi. Delhi breitet sich aus wie ein Krebsgeschwür. Das Land um Delhi ist eine enorme Profitquelle für Spekulationen. Aber es sind keine Marktkräfte, die sich das Land aneignen. Keiner der Bauern würde sein Land verkaufen. Das Land bedeutet für die Bauern Lebensraum und Zukunft. Daher wendet man ein altes koloniales Gesetz von 1894 an, damit die Regierung das Land für 300 Rupien pro Quadratmeter kauft und weiterverkauft. Die Unternehmen kommen so an das Land und verkaufen es für 600.000 Rupien pro Quadratmeter. Von 300 auf 600.000 Rupien bedeutet einen enormen Wachstumssprung. Dieses Wachstum geht in die Taschen der 109 Milliardäre, die es in Indien inzwischen gibt. Jeder indische Milliardär ist aufgrund von Landaneignung und Immobilien zum Milliardär geworden. Und das wiederum wurde ermöglicht durch gewaltsames Eingreifen des Staates. Die armen Bauern haben nun nichts mehr. Sie haben zwar finanzielle Kompensation bekommen, aber die Gemeinschaften, die an harte Arbeit in der Hitze und im Regen gewöhnt waren, wissen nicht, was sie mit dem Geld machen sollen. Die Jungen werden zu Drogen- oder Alkoholabhängigen. Millionen sind arbeitslos in der Gegend. Nahe Delhi wurde das angeeignete Land benutzt, um eine Formel-1-Rennstrecke zu bauen. Man hat uns erzählt, das würde Entwicklung bringen. Es entstanden Luxusimmobilien. 20% davon sind nicht vermietet. Man wollte uns weismachen, dass die Häuser für die Armen gebaut würden. Aber die Armen können sich das nicht leisten. Selbst die Mittelklasse kann das nicht. Spekulanten besitzen die Häuser. 100 neue Milliardäre kontrollieren 1/3 der indischen Wirtschaft, die 1,2 Milliarden Menschen umfasst. Dahin geht das Wachstum. Es ist auf Kosten der Natur. Es ist zu Lasten der Menschen.
Indien ist in letzter Zeit von extremen Dürren und Störungen des Monsunzyklus heimgesucht worden. Was sind die Auswirkungen des Klimawandels auf Menschen in Indien? Und was ist in Zukunft zu erwarten?
So 2009 was the year we had a very severe drought in some pockets of India, about 75% rainfall.
2009 gab es eine schwerwiegende Dürreperiode. In einigen Gebieten Indiens ging der Regen um 75% zurück. In der Region, wo ich lebe, im Zentral-Himalaya-Gebiet von Uttarakhand, einem neuen Bundesstaat, der aus dem Himalaya-Staat hervorging, unternahmen wir eine erste Untersuchung. Wir gingen von Dorf zu Dorf. Drei Viertel der Wasserläufe waren vertrocknet. Frauen warteten 4 Tage auf Tankfahrzeuge mit Wasser. Die Quellen des Wassers im Himalaya trocknen zunehmend aus. Die Gletscher gehen zurück. Währenddessen wird eine künstliche Diskussion darüber geführt, dass das nicht der Fall ist. Dabei gehen die Gletscher, die den Ganges nähren, jedes Jahr um 23 Meter zurück. Ich bin in die Jharkhand-Region gereist, wo wir Saaten aufbewahrt hatten. Gott sei Dank hatten wir das getan. So konnten unsere Bauern in unserem Netzwerk Hirse anbauen, die nur 255 mm Regen braucht. Bauern, die Reisfelder aus der grünen Revolution mit den notwendigen Chemikalien und Bewässerungen betrieben, mussten mit der Aussaat der Jungpflanzen bis August warten. Eigentlich sollte das im Juni stattgefunden haben. Es gab keine Ernte, gar nichts. Letztes Jahr hatten wir so viel Regen, dass ganze Regionen überflutet wurden. In meiner Region gab es zunehmend Erdrutsche. Dörfer begannen, die Berge herunterzurutschen. Eine grobe Schätzung im Jahr 2009 zeigt, dass dieser Schaden, Regen zur falschen Zeit, Indien 30 Milliarden Dollar kostete. Das ist die Summe, die die gesamte Welt für Klimaschäden als Kompensation in einen Fonds einbringen will. Jedenfalls zehren die Kosten für eine Regensaison in einem Land bereits die gesamte global veranschlagte Summe auf. Und das ist ja nicht alles. Die Zerstörung der indischen Landwirtschaft und der in anderen Teilen der Welt, die Waldbrände in Russland, die Überschwemmungen im Indusbecken im letzten Jahr. 200 Menschen wurden in der oberen Region des Indusbeckens, in Ladakh, wo der Indus entspringt, weggeschwemmt. 2000 Menschen starben in den Überschwemmungen in Pakistan. Es sterben also heute bereits Menschen an den Folgen des Klimawandels. Ich nenne es Klimaverwüstung und Klimachaos. Uns wurde von den Klimaskeptikern eingeredet, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Die fossile Brennstoffeindustrie lügt, um weiter an der Zerstörung dieses Planeten zu arbeiten. Sie wollen weiter Profite machen. Aber die Kosten dafür sind zu groß, das sehen wir bereits heute. Es geht hier nicht um Zukunftsmodelle. Nicht in 100 Jahren, sondern jetzt muss gehandelt werden.
In den östlichen Bundesstaaten Chhattisgarh und Orissa findet ein Bürgerkrieg zwischen Regierung und Maoisten statt. Was sind die Hintergründe? Wer kämpft gegen wen und um was?
If you look at the map of India, the central part of India, the forest belt, is the tribal belt. That's where the forest dwellers live. It happens to also be the richest mineral belt. And with the globalized economy, all mining for bauxite and iron ore, coal.
Wenn man auf eine Karte Indiens schaut, dann erkennt man, dass der zentrale Teil Indiens, der Waldgürtel, eine von Stämmen bewohnte Fläche ist. Und durch die globalisierte Ökonomie wurden Bauxit, Eisenerz und Kohlebergbau, also die ganze Reihe verschmutzender Industrien, in diese Region gebracht, in Bundesländer wie Chhattisgarh oder Orissa. 1996 wurde ein sehr, sehr wichtiges Gesetz in Indien in Kraft gesetzt. Es beinhaltet, kurz gefasst, die Selbstverwaltung der Stammesgemeinschaften. Im Kern sagt das Gesetz, dass, wenn Stammesgemeinschaften eine Entscheidung treffen müssen, zum Beispiel über den Bau von Bergwerken oder Fabriken in ihrer Gegend, die höchste Autorität dann die Gemeinschaft selbst ist. In der Gegend von Chhattisgarh luden die Stämme Leute wie mich ein, die sich für die Erde und ihre Rechte einsetzen, um die Entscheidungsprozesse zu beobachten. Ich erinnere mich an Dörfer, in denen getanzt und gesungen wurde. Man saß zusammen und diskutierte im Konsens, wollen wir dieses deutsche Stahlwerk? Ein deutsches Stahlwerk sollte gebaut werden. Die Dorfbewohner dachten 3 Tage darüber nach und sagten, also, die kommen hierher, geben uns Geld. Wir werden mittellos sein. Wir werden unsere Kultur und unseren Wald verlieren. Nein, wir leben lieber weiter in unseren Wäldern und bei uns zu Hause. Wir werden unser Land nicht für das Stahlwerk geben. Dann sollte ein zweites, ein drittes Stahlwerk gebaut werden. Dann organisierte sich die Industrie und brachte die Regierung dazu, die Stammesangehörigen zu verhaften, die ihre verfassungsmäßigen demokratischen Rechte ausübten, nämlich über das Schicksal ihres Landes zu bestimmen. Dann begannen die Schießereien und Tötungen. Das ermöglichte den Maoisten, in den Konflikt einzutreten. Es gibt Maoisten in vielen Ländern. Es gibt die extreme Linke überall. Es gibt viele, die glauben, dass Gewalt der effektivste Weg ist, um Gerechtigkeit in einem ungerechten System zu erlangen. Als also die Schießereien begannen, wuchs gleichzeitig die Unterstützung für die Maoisten. Denn die Maoisten sagten, eure friedlichen Proteste werden ignoriert, auf euch wurde geschossen, ihr bewaffnet euch besser. So gelangte ein Drittel Indiens unter Maoistenkontrolle. Nun haben die Maoisten und die Stämme eine enge Verbindung, weil der Staat sich mit dem globalen Kapital zusammengetan hat, um die Stämme zu enteignen, ihnen ihre Ressourcen, ihr Land und ihre Rechte zu nehmen. Das ist der Grund, warum es in Chhattisgarh einen Bürgerkrieg gibt. Es gibt einen Bürgerkrieg in großen Teilen Orissas. Und das ist auch der Grund, warum Kollegen von mir wie Dr. Binayak Sen ins Gefängnis geworfen wurden, als ob sie Teil der Maoistenbewegung seien. Ich habe mit Binayak Sen zusammen in Chhattisgarh Reissaatgut bewahrt. Chhattisgarh ist die Heimstätte von Reis. Wir hatten einmal 200.000 Reissorten. Das oberste Gericht verhängte Binayak Sen vor kurzem mit einer Geldstrafe. Man sagte, dass wenn man linke Literatur bei sich hat, man nicht automatisch ein Maoist sei, so wenig man ein Anhänger Gandhis ist, wenn man eine Gandhi-Biografie bei sich trägt. Binayak Sen ist jetzt auf Kaution frei, aber es laufen weitere Anklagen gegen ihn. 100.000 Menschen sind im Moment im Gefängnis. Die Regierung hat private Milizen gegründet. Man nennt sie Salvayudum. Sie töten Brüder und Schwestern, um den Weg für Investoren freizumachen, den Bergbauindustrien, den Industriellen. Es ist ein Krieg. Der Krieg verläuft zwischen den lokalen Menschen, ihren Rechten und der Verfassung Indiens und dem Unternehmerstaat, den Konzernen, die im Sinne des Wachstumsmodells den letzten Rest von Mineralien in einem 20- bis 30-jährigen Zerstörungsexperiment aus der Erde holen wollen.
Fast alle Regierungen weltweit setzen auf Wachstum als wichtigste Lösungsstrategie, auch fast alle Parteien, wie zum Beispiel in Deutschland, wenn auch mit leichten Schattierungen. Wie ist in Ihren Augen ein Übergang möglich? Wer ist der Akteur, wenn die Regierungen selbst nicht handeln?
Ich denke, dass letztlich die öffentliche Meinung jeden politischen Kontext antreibt. Schauen Sie in die arabische Welt. Wer hätte an eine Rebellion in Mubaraks Ägypten gedacht? Er war so stark. Die Dinge änderten sich. Nicht notwendigerweise ganz friedlich, wie wir jetzt sehen. Es gibt neue Konflikte um religiöse Identitäten. Wenn die Menschen aber einmal ihr Bewusstsein geändert haben, dann verändert sich was. Selbst Regierungen müssen umplanen. Der französische Präsident Sarkozy gründete eine Kommission mit dem US-Ökonomen Joseph Stiglitz zur Frage, dient Wachstum dem menschlichen Wohle? Drei Nobelpreisträger kamen zu dem Ergebnis, dass es keine Verbindung zwischen menschlichem Wohlergehen und Wachstum gibt. Ich berate die Regierung von Bhutan. Der Premierminister hat mich eingeladen, um Bhutan zu helfen, 100% biologisch zu werden. Die Regierung entschied vor einigen Jahren, dass das Bruttoinlandsprodukt als Messinstrument nicht taugt. Sie wollen das Bruttonationalglück messen. Und wenn Sie uns von Naftania fragen, Ihnen dabei zu helfen, biologisch zu werden, dann sprechen Sie davon, Glück wachsen zu lassen. Wir wollen Ihnen nicht nur helfen, biologisch zu werden. Wir wollen tatsächlich beginnen, Glück pro Landfläche zu messen. Ich denke, dass wir beginnen, Wohlstand zu entkoppeln und auszurichten auf spezielle Ziele. Sind eure Ökosysteme gesünder? Dann ist es besser um eure natürliche Gesundheit bestellt. Sind eure Menschen gesünder und wohlhabender? Dann habt ihr mehr sozialen Wohlstand. Sind eure Konzerne reicher? In diesem Fall habt ihr große Mengen an Unternehmensprofiten. Es kann nicht immer gerechtfertigt werden, von Wachstum als einem anonymen Indikator zu sprechen. Wir müssen den Wachstumszusammenhang entkoppeln. Wir müssen zeigen, dass Geldflüsse tatsächlich Zerstörungen bewirken, wie wir es gerade in Indien sehen in Bezug auf Landaneignung. 300 Rupien vermehren sich so bei den Investoren zu 600.000 Rupien. Das ist falsches Wachstum. Das ist Krieg. Krieg sollte nicht gezählt werden, wenn es darum geht, menschliche Wohlfahrt zu messen. Es ist auch Zeit zu erkennen, wie dieses Wachstum, das sich bei ein paar Leuten weltweit anhäuft, mehr Mubaraks kreiert. Und die neuen Mubaraks werden den gleichen Weg gehen wie die alten Mubaraks. Schließlich werden die Menschen ihre Stimme erheben und mitbestimmen. The people will have a
say. Vielen Dank, Vandana Shiva.
Das war Kontext TV. Weitere Informationen finden Sie unter www.kontext-tv.de.
Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Es verabschieden sich Fabian Scheidler
und David Gößmann.